Datensprechstunde. Ein Podcast für alle, die Statistik und Statistiken besser verstehen und sich nicht vom Datenwirrwarr hinters Licht führen lassen wollen. Im Zwiegespräch hierzu die Ärztin Anne Röhle und der Statistikprofessor Ingo Röder. Folge 11. Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Falsch signifikante Resultate im Kontext des multiplen Testens. Multiple Anwendung statistischer Tests erhöht die Gefahr falsch signifikanter Ergebnisse und damit das Risiko von Fehlinterpretationen und sollte deshalb gut überlegt sein bzw. geplant werden.
Das ist die 11. Folge unseres Datensprechstunden-Podcasts und wir beide,
das heißt Ingo Röder
und Anne Röhle,
begrüßen wieder all diejenigen, die uns zuhören.
Was werden denn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer heute zu hören bekommen?
Naja, ich dachte, wir reden mal wieder über Signifikanz.
Das hatten wir doch schon.
Ja, schon. Aber in der letzten Folge haben wir mal etwas anderes in den Fokus gerückt. Das heißt, es wird wieder Zeit, oder?
Na, wenn du meinst. Gibt es denn noch Dinge, die wir bezüglich statistischer Signifikanz noch nicht angesprochen haben?
Keine Angst, da gibt's noch eine ganze Menge. Wir wollen uns aber heute mit dem Thema multiples Testen beschäftigen.
Und sicher klärst du uns gleich darüber auf, was genau das ist.
Aber klar.
Also, was ist das multiple Testen und was ist das Problem damit?
Du erinnerst dich doch sicher, dass man bei einem statistischen Test immer einen gewissen Fehler macht.
Zwei sogar. Mhm. Den erster und den zweiter Art.
Ich bin beeindruckt.
Na, nur übertreib mal nicht.
Aber du hast natürlich recht. Wobei wir uns heute erstmal ausführlicher mit dem Fehler erster Art beschäftigen wollen.
Das heißt, mit der Wahrscheinlichkeit, fälschlicherweise einen Effekt als signifikant zu klassifizieren, obwohl der Effekt in Realität nicht da ist.
Genau. Normalerweise können wir diesen Fehler ja recht einfach in Schach halten, indem wir vorab ein Signifikanzniveau vorgeben und unser Testresultat, sprich den P-Wert, damit vergleichen.
Ja, und wo ist jetzt das Problem?
Das Problem kommt dadurch zustande, dass wir nicht nur einen Test rechnen, sondern mehrere. Wir testen also multiple. Und dabei passiert es leider, dass man trotz eines vorgegebenen Fehlerniveaus erster Art viel häufiger falsch signifikante Resultate erhält, als man das vielleicht erwarten würde.
Und wodurch kommt das zustande?
Dadurch, dass die Fehlerwahrscheinlichkeiten der einzelnen Tests gewissermaßen, etwas lax ausgedrückt, miteinander verwoben sind.
Hast du dafür wieder ein Beispiel?
Ja, denke schon. Muss allerdings zugeben, dass das Beispiel hier nicht auf meinem Mist gewachsen ist. Ich habe es aus dem Büchlein Der Hund, der Eier legt von den Autoren Duppen und Beck-Bornhold geklaut und hab's jetzt nur ein klein wenig angepasst. Ich finde es aber ein sehr, sehr schönes, anschauliches Beispiel und im Übrigen das Buch kann ich auch sehr empfehlen.
Na dann, schieß mal los mit deinem Beispiel.
Stell dir vor, du willst eine Schlucht überqueren. Leider gibt es dort keine Brücke, du könntest aber oberhalb der Schlucht ein Seil befestigen und dich daran, so wie an einer Schaukel, über die Schlucht pendeln.
Also Ingo, ich will ganz sicher nicht über diese Schlucht und schon gar nicht unter diesen Bedingungen.
Naja, komm schon, stell dir es einfach mal vor, ist ja nur ein Gedankenexperiment.
Okay, im Namen der Statistik und weil du es bist.
Jetzt muss ich dir aber sagen, es gibt noch ein Problem.
Na super.
Aber auch nur in Gedanken. Leider nämlich war das Seil zu kurz, so dass du zwei Seile mit einem Knoten verbinden musst, damit es von der Strecke her ausreicht.
Na, hoffentlich kann ich da wenigstens einen ordentlichen Seilverbindungsknoten benutzen. Üblicherweise, Ingo, vielleicht weißt du das, nimmt man da Sackstich, Achter oder doppelter Schierenstich. Und wenn ich schon über die Schlucht muss, dann checke ich vorher Knoten, Seil und Partner im Vier-Augen-Prinzip.
Das ist schon mal eine gute Idee. Und dabei, bei deinem Check, stellst du dann auch fest, dass du bei dem Seil an sich ganz sicher sein kannst, dass es hält. Vom Knoten allerdings weißt du, dass er nur mit 95%iger Wahrscheinlichkeit hält. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass der Knoten reißt, wäre 5%.
Der Absturz wäre also unser falsch signifikantes Resultat.
Genau, das ist so ein bisschen die Idee. Der Absturz ist das Ereignis, was wir natürlich nicht haben wollen, was aber mit einer gewissen, wenn auch kleinen Wahrscheinlichkeit auftreten kann. So, und nun stell dir aber weiter vor, du müsstest das Seil nicht nur mit einem Knoten, sondern mit zwei Knoten, das heißt aus drei Stücken zusammensetzen. Wie groß ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass das Seil reißt?
Auf jeden Fall größer als 5%, oder?
Korrekt. Um genau zu sein, ist diese Wahrscheinlichkeit jetzt schon fast 10%, genau genommen 9,75%.
Wie kommst du da drauf?
Naja, ohne dir das jetzt im Detail vorzurechnen, kannst du es dir relativ einfach klar machen, indem du dir vor Augen führst, dass der Absturz daraus folgt, dass entweder der eine Knoten oder der andere Knoten oder gar beide gleichzeitig reißen.
Naja, klar, das ist natürlich wahrscheinlicher, als wenn nur einer der beiden Knoten reißt.
Und jetzt stell dir vor, du müsstest das Seil nicht nur einmal oder zweimal, sondern viermal, zehnmal oder gar 100-mal knoten.
Das will ich mir lieber nicht vorstellen.
Okay, dann nicht, aber zur Info für dich, die Wahrscheinlichkeit des Absturzes bei 100 Knoten wäre ca. 99,5%. Also es wäre nahezu sicher, dass das Seil reißt, obwohl es ja nur aus Knoten besteht, von denen jeder eine Sicherheit von 95% hat zu halten.
Und das übertragen wir jetzt auf die multiplen statistischen Tests.
Ja, tun wir in Gedanken, wie gesagt. Denn dieses Gedankenexperiment zeigt ja sehr schön, dass die Gesamtwahrscheinlichkeit für ein falsch signifikantes Resultat sehr stark steigt, wenn man mehrere Tests ausführt.
Was meinst du mit Gesamtwahrscheinlichkeit?
Na, unter Gesamtwahrscheinlichkeit verstehe ich hier die Wahrscheinlichkeit, dass eine Studie, in der mehrere Tests durchgeführt werden, bei irgendeinem der Tests ein falsch signifikantes Resultat zeigt. Und diese Wahrscheinlichkeit ist bei multiplen Tests deutlich größer als der angenommene Fehler erster Art für jeden einzelnen Test.
Und könnte man jetzt aber nicht in einer Studie alle Tests unabhängig, also einzeln betrachten und diskutieren?
Naja, das Problem ist, dass man ja nicht weiß, welches der Testresultat dann das falsche ist, ja? Eine Studie mit mehreren Tests kann also irgendwo einen Fehler beinhalten und man weiß nicht wo. Im Sinne unseres Seilbeispiels bedeutet eine korrekte Studie, dass man nicht abstürzt. Und abstürzen wäre hier eben, dass irgendwo in der Studie mindestens ein falsch signifikantes Testresultat aufgetreten wäre. Insofern ist so eine Studie, bei der mit großer Wahrscheinlichkeit irgendwo ein Fehler auftreten kann, wobei wir natürlich nicht wissen wo, nicht so richtig vernünftig zu interpretieren.
Und nun?
Naja, zum einen gibt es geeignete Verfahren zur Fehleradjustierung. Die kann man verwenden. Um dies zu erläutern, bräuchten wir allerdings wieder noch eine extra Podcast-Folge, also lassen wir das jetzt mal hier beiseite. Auf jeden Fall kann man sich aber dieser Fehlerinflation bewusst sein, sprich, man sollte entweder die Anzahl der Tests von vornherein klein halten, beziehungsweise sogar genau eine primäre Testfragestellung vorab auswählen. Und für die kann man dann natürlich eine korrekte Aussage ermitteln. Oder aber man interpretiert die multiplen Resultate nur als Hinweise im Sinne einer Exploration der Daten und eben nicht als Tests mit einer strikten Fehlerwahrscheinlichkeit.
Ich dachte immer, dass so eine reine Datenbeschreibung oder Exploration, wie du es gerade genannt hast, keine echte Statistik mehr wäre im Sinne eines strengen wissenschaftlichen Vorgehens.
Ich würde sogar sagen, eher im Gegenteil. P-Werte nicht überzubewerten und ihre wahre Natur zu beachten, ist der korrekte wissenschaftliche Weg. Im Nachhinein Voraussetzungen zu ändern, ne? Du erinnerst dich, Festlegung des Signifikanzniveaus, ein zweiseitige Fragestellung oder aber eben auch das Herauspicken von signifikanten Tests aus einer Vielzahl parallel durchgeführter Tests, das wäre in meinem Sinn tatsächlich Cheating, ja, es widerspreche der guten wissenschaftlichen Praxis.
Das heißt, Datenbeschreibung ohne formales Testen und ohne P-Werte ist auch eine anerkannte wissenschaftliche Methode.
Ja, wie schon mehrfach gesagt, der Zweck bzw. das Ziel sollte immer die Methode bestimmen. Und wenn es das Ziel ist, zunächst einen Überblick über die Datenlage zu bekommen oder auffällige Muster zu identifizieren, dann geht es oft gar nicht anders. Denn woher will man denn eine konkrete Hypothese nehmen, die man dann auch noch formal testen kann, wenn man Dinge untersucht, die neu sind?
Muster erkennen. Das erinnert mich an die Folge mit dem maschinellen Lernen. War die Mustererkennung nicht eine der Aufgaben, die mit Machine Learning gut machbar sind?
Das ist absolut korrekt. Mit maschinellem Lernen kann man auch große, komplexe Datensätze nach Mustern durchsuchen, die man vielleicht sogar mit dem Auge überhaupt nicht erkennen würde. Hierbei ist zum Beispiel Dimensionsreduktion eine wichtige Anwendung.
Ah, zum Beispiel, wenn man Zellen von Krebspatienten charakterisieren will. Da werden ja auch mehrere Merkmale erhoben, zum Beispiel die Expression von Genen oder das Vorhandensein von Proteinen. Also pro Zelle ergeben solche Messungen ja viele hundert oder gar tausend unterschiedliche Variablen.
Genau, man hat in diesem Falle hundert oder tausend verschiedene Dimensionen. Und in diesem hochdimensionalen Kontext Muster oder Ähnlichkeiten von Zellen zu bestimmen, ist für uns Menschen erst einmal ziemlich schwierig. Ja? Insofern ist es schon hilfreich, Ähnlichkeiten von Zellen in zwei oder drei Dimensionen darzustellen. Und zwar so, dass diese Abbildung die Ähnlichkeiten im hochdimensionalen Raum einigermaßen beinhalten.
Und das geht mit Machine Learning?
Ja, zum Beispiel. Ne? Aber auch hier gibt es verschiedene Verfahren. Eines davon nennt man zum Beispiel Principal Component Analyse, PCA. Oder wenn man es in Deutsch sagen will, Hauptkomponentenanalyse. Das ist im Übrigen ein klassisches Verfahren der multivariaten Statistik, was heutzutage sehr oft als typisches maschinelles Lernverfahren klassifiziert wird.
Also hier wird gerade nochmal deutlich, wie die moderne Bezeichnung Machine Learning für ein Verfahren der klassischen Statistik verwendet wird.
Ja, so kann man es durchaus sehen, aber das war jetzt an dieser Stelle gar nicht mein eigentlicher Punkt. Mein Punkt war es, dass deskriptive Datenanalyse, das heißt die clevere Beschreibung oder Darstellung von Daten, ohne dass man formale Tests anwendet, durchaus sinnvoll sein können. Dimensionsreduktion gehört da zum Beispiel dazu. Aus meiner Sicht ist es sogar manchmal besser, eine solide Datenbeschreibung zu machen, als ein schlecht konzipiertes Modell anzuwenden oder einen statistischen Test unter falschen Voraussetzungen oder mit falscher Interpretation anzuwenden.
Das klingt plausibel.
Heißt aber nicht, dass eine Deskription immer sinnvoll oder aber die einzig mögliche Analysemethode wäre. Aus meiner Sicht ist eine gute Deskription immer dann sinnvoll, wenn zunächst eine testbare Hypothese gefunden werden muss oder wenn ein sinnvoller Test einer Hypothese nicht möglich ist. Wenn allerdings durch die Deskription eine Hypothese abgeleitet werden kann, dann sollte man im Anschluss auch versuchen, diese anhand von Daten zu belegen. Und das geht oft eben sehr effizient mit statistischen Methoden.
Also auch hier wieder, das Ziel bestimmt die Methode.
Genau. Und das bringt uns auch wieder zurück zum eigentlichen Thema der heutigen Folge, den multiplen Tests.
Wie das?
Naja, multiples Testen ist als deskriptives oder exploratives Verfahren durchaus sinnvoll. Ich nutze die multiplen Tests, um prinzipielle Auffälligkeiten zu entdecken. Was ich dann allerdings nicht tun darf, ist es, die gefundenen signifikanten Resultate als statistische Nachweise zu verkaufen.
Warum?
Weil man mit dieser Art des Vorgehens mit großer Sicherheit beim Schluchtüberqueren, wie wir es vorhin uns angeguckt haben, abstürzt. Ein Sicherungsseil sollte eben nicht hundert- oder tausendfach geknotet sein. Oder etwas wissenschaftlicher ausgedrückt, das Suchen nach Signifikanzen mit Hilfe von immer mehr Tests ist nicht hilfreich, um statistische Nachweise zu führen. Und schon gar nicht, wenn man so lange immer neue Tests durchführt, bis einmal eine Signifikanz auftaucht und diese dann als statistisch gesichertes Ergebnis zu veröffentlichen.
Das klingt wie unser Würfelbeispiel, bei dem man die Gewinneraugenzahl erst nach dem Würfeln festlegt.
Exakt, genau das wäre das hier auch.
Und was schlägst du vor?
Nutze Exploration und eben, wenn es passt, auch multiples Testen, um Muster zu erkennen und daraus konkrete Hypothesen abzuleiten. Diese Hypothesen müssen dann allerdings anhand neuer, unabhängig davon erhobener Daten geprüft werden.
Das heißt, wir nehmen eine konkrete Hypothese, unsere Hypothesenschlucht, und überqueren sie mit einem Seil, was nur einmal geknotet ist und bei dem der Knoten mit 95%iger Wahrscheinlichkeit hält.
Oder auch mit 99%iger Wahrscheinlichkeit oder eben nur 90%iger Wahrscheinlichkeit, je nachdem, was dir an dieser Stelle angemessen erscheint.
Naja, je nachdem, wie tief die Schlucht ist.
Genau. Oder auf die Statistik bezogen, wie gefährlich es wäre, ein falsch signifikantes Resultat zu erhalten.
Zu Zusammenfassend können wir also festhalten, dass die multiple Anwendung von statistischen Tests nicht per se falsch ist, aber dass man Signifikanzen, die im Rahmen multipler Testanwendungen zutage treten, nicht einfach so als statistische Nachweise darstellen darf.
Absolut korrekt. Andererseits ist es nicht verwerflich, Daten einfach nur zu beschreiben oder in ihnen zunächst nach Auffälligkeiten zu suchen. Was man aber nicht tun sollte oder sogar nicht tun darf, ist es, Auffälligkeiten, die man in einer explorativen Datenanalyse gefunden hat, als statistisch gesichert zu verkaufen oder aber aus sehr vielen Tests im Nachhinein die rauszusuchen, die zu einem signifikanten Resultat geführt haben.
Noch schlimmer wäre es wahrscheinlich noch, die Testresultate rauszusuchen, die dem entsprechen, was man gern sehen möchte.
Das wäre dann mit Sicherheit nicht mehr wissenschaftlich korrekt. Es wäre Selbstbetrug oder, wenn man es dann publiziert, ganz klar sogar Betrug.
Das ist mal ein richtig fetter Schlusspunkt für unser Gespräch.
Auf jeden Fall etwas, was man tatsächlich beachten sollte, gerade in der Wissenschaft.
Dann lassen wir das jetzt genauso stehen und verabschieden uns an der Stelle bei allen Zuhörenden. Bis zum nächsten Mal.
Also dann bis zur nächsten Folge der Datensprechstunde, die zumindest vorerst auch die letzte sein wird.
Ein Grund mehr, noch einmal reinzuhören.